Wir wollen heute das Leben von König Usia angucken. Nicht zu verwechseln mit dem Josia, der ist weitaus bekannter. Es geht um den Usia. Ich habe dazu den Predigttext einfach aus meiner Bibel rauskopiert und als Handout durchgegeben. Links oben ein Bild von Rembrandt, der den König Usia mal versucht hat zu malen. Rechts unten, etwas klein geworden, ein Schaubild über alle Könige Israels. Dann sieht man die schwarzen Könige und die gelben. Die schwarzen Könige sind die, die nicht gottesfürchtig waren. Die gelben sind die, die gottesfürchtig waren. Wenn ein König gelb und schwarz ist, dann kann es sein, er hat gottesfürchtig begonnen und ist dann abgefallen. Und es gibt auch das Gegenteil davon. Wir sehen am Anfang König David und Salomo. Und dann teilt sich ja Israel auf in das Nordreich und das Südreich. Und das Südreich nennt man auch Juda. Im Nordreich sieht man die Könige durch die Bank weg, gottlose Könige. Im Südreich wechselt es immer hin und her. Und wir schauen nun auf diesen dicken gelben König, das ist der vierte von rechts unten, seht ihr den, der ist sehr breit. König Usia, der ist so breit, nicht weil er beleibt war, sondern es ist die Regierungszeit, wie lange er regiert hat. Er hat sehr viele Jahre regiert und wir wollen nun das ganze Leben von König Usia betrachten, seine Familiengeschichte, seine Herkunft. Und ich denke, man kann einiges daraus lernen. Wir lesen zusammen den Predigttext aus 2. Chronik 26, Abvers 1. Ich sehe, es ist falsch abgedruckt auf dem Ding. Hier steht 1. Chronik, ja? Ist falsch, ist 2. Chronik 26, Entschuldigung. Da nahm das ganze Volk von Juda den Usia. Der war 16 Jahre alt und sie machten ihn zum König an seines Vaters Amazia statt. Der baute Elat aus und brachte es wieder an Juda, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte. 16 Jahre alt war Usia, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholia aus Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amazia es getan hatte. Und er suchte Gott, solange Sechariah lebte, der ihn unterwies in der Furcht Gottes. Und solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. Er zog aus und kämpfte gegen die Philister, riss nieder die Mauern von Gat und die Mauer von Jabne und die Mauern von Aschdod und baute Festungen um Aschdod im Philisterland. Denn Gott half ihm gegen die Philister, gegen die Araber, die in Gur Baal wohnten, und gegen die Moiniter. Und die Ammoniter gaben Usia Geschenke, und er wurde berühmt bis nach Ägypten, denn er wurde immer mächtiger. Und Usia baute Türme in Jerusalem, am Ecktor und am Taltor und am Winkel, und befestigte sie. Er baute auch Türme in der Wüste und grub viele Brunnen, denn er hatte viel Vieh, sowohl im Hügelland wie in der Ebene. Auch Ackerleute und Weingärtner und auf den Bergen und am Karmel, denn er hatte Lust am Ackerbau. Und Usia hatte ein kriegstüchtiges Heer, das in Abteilungen in den Kampf zog, nach seiner Zahl aufgestellt durch den Schreiber Jeel und dem Amtmann Maseia unter dem Befehl Hananias, eines des Obersten des Königs. Und die Zahl der Häupter der Sippen unter den Kriegern war 2600. Und unter ihrem Befehl stand eine Heeresmacht von 307.500 sehr kriegstüchtigen Männern, um dem König gegen die Feinde zu helfen. Und Usia beschaffte für das ganze Heer Schilde, Spieße, Helme, Panzer, Bogen und Schleudersteine und machte in Jerusalem kunstvolle Geschütze, die auf den Türmen und den Ecken stehen sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Und sein Name drang weit hinaus, weil ihm wurde wunderbar geholfen, bis er sehr mächtig war. Und als er sehr mächtig geworden war, erhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Denn er verging sich gegen den Herrn, seinen Gott, und ging in das Haus des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Aber der Priester Asaria ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, zuverlässige Leute. Und sie traten Usia, dem König, entgegen und sprachen zu ihm: Es gebührt nicht dir, Usia, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geweiht sind zu räuchern. Geh hinaus aus dem Heiligtum, denn du vergehst dich, und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott, dem Herrn. Da wurde Usia zornig, als er bereits ein Räuchergefäß in der Hand hatte, um zu räuchern. Und wie er so über die Priester zornig wurde, brach der Aussatz an seiner Stirn vor den Augen der Priester im Hause des Herrn am Räucheraltar. Und der Hohepriester Asaria wandte das Angesicht zu ihm und alle Priester, und siehe, da war der König aussätzig an seiner Stirn. Und sie stießen ihn fort, und er eilte auch selbst hinauszugehen, denn seine Plage war vom Herrn. So war der König Usia aussätzig bis an seinen Tod und wohnte als Aussätziger in einem besonderen Hause, denn er war verstoßen vom Hause des Herrn. Jotham aber, sein Sohn, stand dem Haus des Königs vor und richtete das Volk des Landes. Was aber mehr von Usia zu sagen ist, die frühere und die spätere Geschichte hat beschrieben der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz. Und Usia legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn bei seinen Vätern auf dem Felde, neben der Grabstätte der Könige. Denn sie sprachen, er ist aussätzig. Und sein Sohn Jotham wurde König an seiner Stadt. Wort des lebendigen Gottes. König Usia war ein gottesfürchtiger König, und er ging auch so in die Geschichte ein, obwohl er nicht die besten familiären Voraussetzungen hatte. Seine Mutter hieß Icholia und stammte aus Jerusalem. Wir wissen nichts weiter über sie. Sein Vater war der König Amazia von Juda. Und Usia ist höchstwahrscheinlich gläubig erzogen worden. Das sehen wir auch an seinem Namen, dem ihm die Eltern gegeben haben. Denn Usia bedeutet, meine Stärke ist Jahwe. Sein Vater Amazia war aber leider ein Mann, ich möchte sagen, der einen schwierigen Glauben hatte und in seinem Leben Schiffbruch erlitten hat. Über seinen Vater Amazia steht einer der traurigsten Sätze, die ich in der Bibel jemals gefunden habe. Über seinen Vater heißt es, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, aber nicht von ganzem Herzen. Wenn man sowas liest, dann sagt man, hätte er es doch lieber ganz sein gelassen. Gott nur aus Tradition oder halbherzig oder gedrungen zu dienen, das ist etwas vom Traurigsten, was man, glaube ich, erleben kann. Das ehrt Gott nicht, das ist kein Zeugnis für die Menschen, und ich glaube auch für einen selbst ist es nicht wohl, wenn man Gott nur von halbem Herzen nachfolgt. Und so kam es auch dazu, dass dieser lauwarme Glauben im Vater vom Usia, in dem Amazia, zu Bruch kam. Denn eines Tages gab es einen Krieg, und Amazia zog in den Krieg und erlebte auch, dass Gott ihm den Sieg gab. Aber wenn wir die Geschichte lesen, dann sehen wir, ein Prophet Gottes musste Amazia drängen, auf Gott zu vertrauen und in den Krieg zu gehen. Er tat es nicht von sich, weil er Gott vertraute. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass der Vater von Usia, der Amazia, Götzen mit nach Hause brachte von diesem Feldzug. Er stellte sie auf, betete sie an, und er wurde dann durch ein Komplott von einem Kriegsherrn, der ihm unterstand, getötet. Gott hat dann auch sein Herz zusehends versteinert von dem Amazia. Wir sehen dann, dass er nochmal in Kriege gezogen ist, einfach nur um Kräfte zu messen. Er ist wirklich in seinem Leben gescheitert. Man kann sagen, der Vater von Usia war lau im Glauben, ist tief gefallen und leider gescheitert. Es ist traurig, und in so einem Elternhaus wuchs der Usia auf. Umso erstaunlicher ist es, dass der Usia einen starken, kräftigen Glauben entwickelt hat. Und das schon sehr jung. Wir lesen, dass er mit 16 Jahren König wurde. Und mit 16 Jahren heißt es über ihn, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amazia es getan hatte, aber mit dem entscheidenden Unterschied, nicht halbherzig, sondern es heißt dort in Vers 4, er suchte Gott. Usia hatte einen lebendigen Glauben. Und das ist so erfreulich. Und ich denke mir, was ist das für ein Segen, wenn der Glaube irgendwie überlebt hat? Das schlechte Beispiel des Vaters hat sich nicht weitergeführt im Sohn, sondern Usia konnte einen anderen Start machen, einen anderen Weg einschlagen. Als er nun 16 war, wurde er König. Und wir müssen sagen, eigentlich viel zu jung. Eigentlich war er noch gar nicht reif für dieses hohe Amt, aber es blieb ihm nichts anderes übrig. Sein Vater wurde ermordet. Er wurde der neue Thronfolger. Viel zu viel Verantwortung. Eigentlich wäre es gut gewesen, sein Vater hätte noch länger gelebt, hätte seinen Sohn mit herangezogen und in gutem Alter ihm die große Verantwortung übertragen. Aber es kam anders. Und ich finde es so gut zu lesen, das Leben kann manchmal hart sein. Ne? Wir machen Pläne, aber wie es dann kommt, das wissen wir nicht. Und Usia wurde auch mehr oder weniger hineingeschubst in diese Aufgabe. So lastete wirklich dieses Last des Regierens schon mit 16 Jahren auf seinen Schultern. Usia machte es aber richtig gut. Wir lesen, dass er es sogar sehr gut machte. Es gibt zwei Bereiche, wo Usia große Erfolge hatte. Erstens im Krieg. Es waren damals sehr kriegerische Zeiten. Nicht, dass Usia Kriege begonnen hätte, aber er hat sie sozusagen geerbt von seinem Vater. Juda stand im Konflikt mit den Philistern. Usia kämpfte gegen die Philister, zerstörte mehrere Grenzmauern, die sie errichtet hatten. Er kämpfte auch gegen die Neuminiter im Ostjordanland. Er kämpfte gegen die Araber in der Negev-Wüste. Er baute Festungen auf. Er sicherte Jerusalem durch große Türme, hat dort neue Militärtechnik gestaltet, dass sie große Pfeile schießen konnten und mit großen Steinen werfen konnten. Man kann sagen, es gelang ihm viel. Und es heißt im Vers 15, weil ihm wunderbar geholfen wurde. Gott war mit Usia und hat gesagt, ich helfe dir, weil du mich suchst. Und so hat sich schon früh erfüllt, was Usia eigentlich auch in seinem Namen hat. Denn Usia bedeutet, der Herr hat geholfen. Einige Feinde waren so beeindruckt von Usias Macht und auch seiner strategischen Gabe militärisch, dass es heißt, sie haben ihm Geschenke gebracht. Die Ammoniter haben gleich gesagt, dem schenken wir lieber, mit dem wollen wir gar nicht in große Konflikte kommen. In Vers 8 heißt es, er wurde berühmt über Ägypten hinaus. Er war sehr mächtig. Usia rüstete seine Armee auf 300.000 Männer. Er beschaffte Waffen, Schild, Spieße, Helme, Panzer, also das sind nicht diese neuen Panzer gemeint, sondern hier Brustpanzer, Bogen, Schleudersteine und sein Name drang weit hinaus. Wunderbare Sache, Gott stand an seiner Seite. Ein zweiter Bereich, wo er wahnsinnig Erfolg hatte, war nicht militärisch, sondern es war die Landwirtschaft. Es heißt, er baute viele Brunnen, Vers 10, denn er hatte Lust am Ackerbau. Ich finde, es kommt auch etwas von der Fürsorge rüber. Er kümmerte sich um die Hirten, die dort waren. Also er hat Brunnen gebaut in den Städten, in den Ebenen. Er hatte etwas übrig für das Volk. Er sah die Anliegen seines Volkes, der Bauern, Viehzüchter und kümmerte sich darum, dass die Bewässerung gut war. Die ganze Regierungszeit von ihm betrug unglaubliche 52 Jahre. Nur Manasse später, drei Generationen später, regierte noch länger. Man kann sagen, ein gesegneter König. Äußerlich entwickelte sich alles prächtig. Doch es zogen Schatten auf. Schatten über seinem Herz. Ich möchte nun auf Sacharja zu sprechen kommen. Denn es heißt dort, als Usias Glauben hat sich scheinbar nicht so gut entwickelt wie sein Land. Es scheint so, dass sein Glauben irgendwie auf wackeligen Beinen stand. Und Grund dafür war der Tod von Sacharja. Wir lesen nämlich in Vers 5 etwas ganz Entscheidendes. Da heißt es, er suchte Gott, solange Sacharja lebte. Wir wissen gar nicht so genau, wer dieser Sacharja war, aber scheinbar war es ein älterer Mann, der dem Usia zur Seite stand und seinen Glauben stärkte. Als Sacharja starb, ging es rapide bergab mit Usias Glauben. Und das war wirklich ein Problem. Usias Glauben war nicht so gewachsen wie sein Reich und seine Macht. Und ich würde sagen, das ist immer eine gefährliche Sache, auch heute noch. Wenn man sieht, wenn Männer, gerade Männer, viel Einfluss bekommen, aber ihr Charakter wächst nicht gleich mit, das endet meistens immer in einer Katastrophe. So auch bei Usia. Es passierte, als Sechaja eines Tages starb, dass Usia wohl aufhörte, Gott zu suchen. Und damit war die Grundlage der Boden bereitet für Usias Fall. Ein paar Fragen habe ich mir aus der Geschichte bis dahin rausgeschrieben. Ich dachte mir, wir könnten ja auch so ein Sechaja sein. Das wäre doch gut, oder? Ich denke mir oft, so ältere Männer und Frauen, könnten die nicht auch gerade für Jüngere ein Sechaja sein und sagen, hey, ich bin mit dir unterwegs, ich stütze deinen Glauben? Lasst uns mal überlegen, ich gebe euch die Frage mit, wen könnten wir denn im Glauben stützen? Sechaja, obwohl wir nicht viel über ihn wissen, war ein Mann, der nicht nur auf sich geschaut hat, sondern wusste, der Usia, der braucht meine Hilfe. Ich werde einen Teil meines Lebens investieren, den Glauben von Usia zu stärken und zu stützen. Wen hat Gott vielleicht in unser Leben gestellt, dem wir den Glauben stärken und stützen könnten? Wenn du ein Usia bist, wer könnte denn dein Sechaja sein? Vielleicht weißt du auch, ich habe in meinem Glauben, ich stehe nicht so fest. Ich bräuchte vielleicht jemand, der nah an meiner Seite ist, der meinen Glauben etwas stärken könnte. Ich möchte dich auffordern, gerade als junger Mensch, such dir doch vielleicht einen älteren Mann, eine ältere Frau, wo du siehst, hey, die sind im Glauben, die stehen. Und ich möchte mich ein bisschen da anhängen. Ich möchte meinen Glauben stützen lassen durch eine andere Person. Weiter möchte ich fragen, achten wir doch darauf, einen reifen Glauben zu entwickeln, der standhaft ist, wenn andere Dinge und Personen wegbrechen. Ich denke, Usia ist in diese große Falle getappt. Alles lief prächtig, alles lief gut. Aber er hat nicht darauf geachtet, dass sein Glaube sich entwickelt. Wie es scheint, hat er es über Jahre und Jahrzehnte schleifen lassen, einen reifen, standhaften Glauben zu bekommen. Und ich denke, wir sollten uns wirklich das verinnerlichen und sagen, wie sieht es eigentlich mit meinem Glauben aus? Was kann ich tun, dass auch ich einen standhaften Glauben kriege? Nicht nur darauf achten, dass ich Karriere mache und dass das läuft und hier und dort, sondern wie entwickle ich eigentlich einen festen Glauben? Es kommt, wie es kommen muss. Usia stolpert. Vers 16 heißt es, als er mächtig geworden war, erhob sich sein Herz zu seinem Verderben. An der Stelle kippt Usias Leben. Sein Herz erhebt sich. Scheinbar war dies schon immer eine Schwachstelle bei ihm, denn Sechaja, der alte Mann, half Usia genau bei diesem Problem. Es ist sehr interessant, wenn wir diese Stelle nochmal lesen in der Bibel. Da heißt es nämlich, dass der Sechaja ihm geholfen hat, Gott zu fürchten. Ich möchte es nochmal lesen, Vers 5. Und er suchte Gott, solange Sechaja lebte, der ihm unterwies in der Furcht Gottes. Scheinbar hatte dort Usia seine Schwäche, in der Gottesfurcht. Und genau dort half ihm Sechaja. Sechaja war weg und genau dort bricht das Problem nun raus. Interessant ist, dass Usia genau diese Glaubensschwäche hat. Und ich möchte sagen, Usia hinkt in seinem Glauben genau an der gleichen Stelle, wo sein Vater hinkte, der Amazia. Denn wir lesen vom Amazia genau das. Amazia hat auch ein Leben geführt und ist gottlos gewesen. Dann kam ein Prophet im Auftrag Gottes und wollte seinen Vater, den Amazia, ermahnen. Und dann sagt der Amazia zu dem Prophet, hat man dich zu Königsratgeber gemacht? Hör auf oder willst du getötet werden? Da hörte der Prophet auf. Auch sein Vater hatte diese mangelnde Gottesfurcht, dieses Herz, was sich erhebt. Und Usia hat genau das gleiche Problem. Wieder eine Frage aus dem Text, wo ich mir stelle, wo geben wir unseren Kindern vielleicht Glaubensschwächen mit? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Vielleicht eine Glaubensschwäche, dass ich gewisse Gebote Gottes gar nicht so ernst nehmen. Vielleicht der Sonntag, wo ich sage, ah ja, der Sonntag, Gottesdienst, Kirche. Wenn ich als Vater eine laue Einstellung zur Kirche habe, wenn Kirche bei mir irgendwo da unten kommt, was glaube ich, was meine Söhne und meine Töchter da mitnehmen über Jahre? Natürlich wird sie das prägen. Ich glaube eben, auch wenn es anders schöner wäre, wir geben Glaubensschwächen weiter an unsere Kinder. Und ich habe auch den Eindruck, man kann das manchmal beobachten. Und ich beobachte das immer gern, also gern, ich beobachte das auch in meinem Leben. So manche Schwäche, die ich habe, sehe ich, wenn ich älter werde, an meinem Vater. Er hat sie mir einfach mitgegeben. Nicht böswillig, aber es ist etwas dran. Ich möchte sagen, ein Stück weit ist der Glaube unserer Kinder auch hausgemacht. Hausgemacht von den Eltern. Und die Chance, dass die gleiche Schwäche in unseren Kindern wohnt, die wir ihnen vorleben und auch mal zum Tragen kommt, ist hoch. Ich würde sagen, wir Eltern haben Verantwortung, nicht nur in Bezug auf unser Leben, sondern auch in Bezug auf unsere Kinder. Achten wir doch darauf, dass wir im Glauben gut stehen, weil das wird unsere Kinder prägen. Wir geben diese Schwächen, wenn wir sie als Eltern nicht angehen, weiter. Und wenn wir Glaubensstärken entwickeln als Eltern, auch die geben wir positiv unseren Kindern weiter. Das ist eine gute Sache und wir sehen das so deutlich in der Geschichte von Amazia und Usia. Vers 16 heißt es dann, er, Usia, verging sich gegen den Herrn, seinen Gott, und ging in das Haus des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Das Haus des Herrn, das war der Tempel. Und Usia wusste ganz genau, Opfer bringen, das dürfen nur die Söhne Aarons, oder? Das war den Leviten vorbehalten, den Priestern. Er als König durfte das nicht. Und Usia wusste das ganz genau. Aber Usia erhob sich gegen dieses Gebot Gottes, wollte dies außer Kraft setzen, weil er der König war. Er wollte bestimmen und sich nicht an Bestimmungen halten. Ihm stieg seine Macht zu Kopf. Er war nicht länger bereit, gewisse Ordnungen zu halten, sondern sagte, ich bin Chef über alles. Ich habe alles hier geregelt und jetzt werde ich das außer Kraft setzen. Er saß auf dem Thron und das erfüllte sein Herz. Ich würde sagen, er wurde infiziert von Macht. Und so tat er, wovon er wusste, dass es ihm von Gott untersagt war. Er räucherte auf dem Altar im Haus des Herrn. Und nun kommen wir zu einer weiteren Person, dem Priester Asaria. Gott sei Dank gab es da einen mutigen Priester Asaria. Er rannte mit 80 anderen Priestern, über die es heißt, zuverlässige Leute, das mag ich, ging hin ins Heiligtum zum König Usia und Asaria konfrontierte ihn mit dem Unrecht, das er tat. Und das war unglaublich mutig, sich dem König in so einer Situation zu widersetzen. Denn die Propheten wussten ganz genau, also der Prophet zum Beispiel, der Usias Vater konfrontiert hatte, der hätte das beinahe mit dem Leben bezahlt. Ja? Was für ein mutiger Mann, der Asaria. Und auch der Großvater von Usia, nochmal wegen Familiengeschichte, Joasch, der hat mal einen Propheten, weil er ihn kritisiert hat, sogar köpfen lassen. Aber Asaria sagt, nein, das ist Unrecht. Und ich gehe hin und ich werde den König damit konfrontieren. Asaria war es wichtiger, Usia zu warnen und Gottes Gebote hochzuhalten, als eventuell negative Konsequenzen davon zu tragen. Er erachtete das Richtige zu tun höher als vielleicht Nachteile. Ein echtes Vorbild. Und ich möchte uns wieder fragen aus der Geschichte. Kennst du vielleicht Situationen, wo es deine Stimme bräuchte, wie die Stimme Asarias? Ich denke, wir können da uns diese Frage wirklich mal stellen. Wir sind doch auch gerufen, wenn wir Unrecht sehen, das geschieht, wenn etwas geredet wird, was einfach nicht in Ordnung ist, wenn wir Dinge sehen, die einfach schieflaufen, lassen wir sie laufen? Oder sind wir so ein Asaria und sagen, hey, da gehe ich hin. Toll ist, dass Asaria nicht alleine war, sondern 80 Männer ihm gefolgt sind, zuverlässige Leute. Vielleicht sagst du, ach, ein Asaria, das ist wirklich nicht meine Klasse, da habe ich echt Mühe. Dann sei einer von den 80, die Asaria den Rücken stärkten. Vielleicht ist es euer Pastor, der Matthias Kradolfer, der mal was Unangenehmes sagt, der mal ein gesellschaftliches Statement macht, wo er viel Gegenwind bekommt. Da braucht er auch 80 zuverlässige Leute, euch, die hinter ihm stehen, die ihm den Rücken stehen. Wäre Asaria so mutig gewesen, wären nicht diese 80 hinter ihm gestanden? Ich denke nicht. Egal, ob wir manchmal in Asaria sein sollten oder vielleicht die 80, die mitgehen, ich möchte uns ermuntern, wenn wir Unrecht sehen, aufzustehen und diejenigen damit zu konfrontieren. Usias Herz war aber zu diesem Zeitpunkt sehr verhärtet. Er war schon am Räuchern, als Asaria ihn anspricht. Und wie reagiert er? Er reagiert genau wie sein Vater. Vers 19, Usia, der mit dem Räuchergefäß in der Hand dastand, wurde zornig. Er war wütend auf Asaria und die Priester, die ihn konfrontierten. Er, dem die Macht zu Kopf gestiegen war, konnte es nicht ertragen, kritisiert zu werden. Schon gar nicht vor Leuten, die unter ihm standen. Ihm fehlte die Demut, sich Kritik von Gott, übermittelt durch Menschen, zukommen zu lassen. Usia war im Unrecht. Es gab keinen Grund, zornig zu sein, aber sein Stolz wurde angegriffen. Und wir sehen das heute auch noch gut. Wenn jemand sein Stolz angegriffen wird, dann muss er gar nicht, der weiß, er ist im Unrecht. Aber wenn es um Stolz geht, dann gibt es meistens heftige Reaktionen. Wut und Zorn bricht dann raus. Und ich denke, jetzt kommen wir zu einem absoluten Schlüsselpunkt dieser Geschichte. Als Amazia, nochmal der Vater von Usia, kritisiert wurde, verschwand er und ging seine eigenen Wege. Wir lesen nicht, dass Gott nochmal dem Amazia, dem Vater, irgendwie nachgegangen ist oder sowas. Es scheint wie, er hat sich gegen Gott aufgelehnt, Gott hat die Hände weggenommen und er ist gefallen. Ganz anders ist es jetzt beim Usia. Usia liebte nicht wie sein Vater nur mit halbem Herzen, sondern mit ganzem Herzen. Und obwohl er gerade so krachend scheitert, denke ich, dass Gott ihn jetzt liebevoll behandelt. Wie? Genau im Augenblick, als Usia noch zornig ist, kommt ein Aussatz auf seiner Stirn. Diese üble Krankheit, sie erscheint in dieser Sekunde. Er sah sie, die Priester sahen die. Asaria stieß Usia hinaus, weil es war hoch ansteckend. Usia, lesen wir, war selber bereit, rauszugehen. Und in Vers 20 heißt es, seine Plage war vom Herrn. Und ich sage jetzt ganz bewusst, dass der Aussatz vom Herrn am Usia in der Sekunde seines Aufstands gegen Gott ein Liebesdienst an ihm war, weil ich glaube, dass der Aussatz, den Gott ihm gegeben hat, auf einer tieferen Ebene Usia das Leben gerettet hat. Nicht das Leben seines Körpers, aber sein geistliches Leben. Ich glaube, Gott heilte Usias Seele durch die Krankheit. Wir lesen zwar nicht explizit, dass Usia noch umgekehrt ist, aber der Text lässt es erscheinen, dass Usia demütig geworden ist, dass er wieder zum Herrn gekehrt ist. Auch in der Kirchengeschichte wird Usia durchgängig als ein gottesfürchtiger König angesehen. Wie kann das sein, dass etwas so Schlimmes wie ein Aussatz, ein Gericht Gottes, eine Strafe, etwas Gutes bewirkt? Wir lesen in der Bibel, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und ich würde sagen, wie wahr. Sein Aufstieg brachte seinen kränkelnden Glauben zu Fall. Sein Leiden, wo er wusste, dass es vom Herrn kommt und der ihn bis zu seinem Tod nicht mehr davon heilen würde, der Verlust aller Macht machte sein Herz wieder gesund und demütig vor Gott. Wieso können wir im Leid der Krankheit, die Usia traf, die Liebe Gottes sehen? Es hilft, wenn wir ins Neue Testament gehen. Jesus erklärt es uns an einer Stelle, und zwar im Matthäusevangelium, Kapitel 18, 6 bis 9 ungefähr. Es ist eine harte Stelle, die Jesus hier schreibt, aber ich möchte sie trotzdem vorlesen, weil ich habe das Gefühl, sie erklärt die Geschichte auf einem tieferen Ebene. Jesus sagt, es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als mit beiden Händen und beiden Füßen in die Hölle zu kommen, in das ewige Feuer. Und wenn es dein Auge ist, das dich verführt, so reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du gehst einäugig in das Leben ein, als dass du beide Augen behältst und in das Feuer der Hölle geworfen wirst. Ich denke, so wie Gott damals handelt, handelt er heute auch noch. Gott hat ein großes Interesse an meiner Seele, an meinem geistlichen Leben. Das ist sein Ziel. Und wenn er sieht, dass mir Erfolg, Gesundheit, Schönheit, was auch immer, im Weg steht, wenn er sieht, dass mich die weltlichen Dinge in meinem Glauben zu Fall bringen, dann ist er bereit, mir das zu nehmen, auf dass meine Seele gesund wird. Und deswegen sehe ich das als einen Liebesdienst an, dass Gott ihn in dieser Sekunde mit Aussatz schlägt. Ein Schlag zur Heilung. Ich denke, so manche harte Wendung in unserem Leben, Leid, Krankheit oder Scheitern, entspringt Gottes Fürsorge für unsere Seele. Meine persönliche Krankheit, wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, auch wenn es vielleicht schwer verständlich ist, ich sage es, sie tut mir wohl. Sie tut mir wohl. Nicht körperlich, aber meinem Glauben, meiner Ehe, meiner Rolle als Vater, in meinem geistlichen Leben. Es ist schwer zu verstehen, aber ich glaube, auf einer tiefen Ebene steckt eine ganz, ganz große Wahrheit. Ich persönlich denke, wenn wir eines Tages Usia mal im Himmel treffen, dann können wir ja mit ihm reden. Und ich dachte mir so, wenn wir ihn dann fragen mit seinem Aussatz, den er ja von Gott bekommen hat, wie er das so rückblickend einordnet, dann fragen wir Usia mal, was denkst du dazu mit dem Aussatz? Wie war das für dich? Steht nicht in der Bibel, ist jetzt meine Fantasie, gell? Könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, ich war Gott dankbar für diese Notbremse. Ich war ihm dankbar für diese Notbremse. Das Leid stellt Usias Glauben auf zwei Beine. Lasst uns noch ein bisschen weiter schauen nun auf seinen Sohn. Usia war nun in einem Haus abgesondert, hatte keinen Kontakt mehr. Und Jotham, sein Sohn von Usia, übernahm wohl zu Lebzeiten noch die Regierungsgeschäfte seines Vaters. Und Jotham, sein ältester Sohn, heißt es, war ein König nach dem Willen des Herrn. Es heißt über den Sohn, er wandelte recht vor dem Herrn, seinem Gott. Scheinbar ging dieser Glaube nun weiter zu Jotham und er wurde ein gottesfürchtiger Mensch. Der Sohn von Jotham, Ahas, war wieder einer der gottlosesten Könige, die wir überhaupt in der Bibel finden. Sein Enkel aber wieder, Hiskia, war wieder ein Gottesmann. Und ich finde es so eindrücklich zu sehen, wenn man über die Generationen guckt, wie sich das entwickelt. Und ich möchte dich mal fragen, kennst du deinen geistlichen Stammbaum? Manchmal schaue ich nur auf unser geistliches Leben so. Aber ich finde es schön, mal einen weiteren Blick zu kriegen. Kennst du den geistlichen Stammbaum deiner Familie? Deine Eltern, die Großeltern, deren Großeltern vielleicht. Es ist spannend zu sehen, oder? Wie das von einer Generation auf die nächste übergeht. Wie eine Generation vielleicht sagt, hey, ich möchte dem Herrn dienen. Und wie die nächste dem nacheifert oder genau den gegenteiligen Weg einschlägt. Aber sind wir uns doch bewusst, dass unser Glauben, und das ist mir wichtig in der Geschichte, ist nicht bloß wichtig für unsere Nachbarn und das jetzige Leben, sondern es prägt Generationen. Es prägt Generationen. Ich möchte zum Ende kommen und uns nochmal ein paar Stichpunkte, ein paar Sätze, die mir persönlich aus dieser Geschichte wichtig geworden sind, uns mitgeben. Ich möchte von dem Leben von Usia mitnehmen. Ich möchte dem Herrn von ganzem Herzen dienen. Ich möchte, wenn mein Vater ein gläubiger Mann war und meine Mutter in die Fußstapfen meiner Eltern treten, ganz bewusst, so wie sie. Und ich möchte, wenn sie anders waren, dann es ganz bewusst anders machen. Manchmal ermuntere ich junge Menschen, sage, mach's doch wie deine Eltern. Schau dir ihr Leben an, das gelingt, geh in ihren Fußstapfen. Und manchmal muss ich zu Kindern sagen, mach genau anders wie deine Eltern. Sei du anders, schau ihr Leben. Sie waren nicht gotteswürdig, mach du es anders, ganz bewusst. Ich persönlich möchte darauf achten, dass ich nicht nur in meiner Karriere vorankomme, meine Familie wächst, mein Konto wächst, die Jahre ins Land gehen. Ich will vor allem, und das zeigt uns Usia doch so dringend, darauf achten, dass mein Glauben wächst. Ich möchte mit beiden Beinen im Leben stehen, im Glauben stehen. Ich möchte darauf achten, dass mein Glaube mit 40 ein anderer ist wie mit 20, mit 60 ein anderer ist wie mit 40 und mit 80 nochmal ein anderer ist wie mit 60. Ich finde es so traurig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man manchmal Leute sieht, die 60 Jahre im Glauben sind, habe ich schon erlebt und ich muss sagen, da ging nicht viel vorwärts. Und dann sieht man andere, die sind 30, 35 und die haben so manchen Senior überholt. Das Gegenteil kann natürlich auch richtig sein. Aber lasst uns darauf achten, im Glauben zu wachsen. Ich will ein Zecharia für andere sein und den Glauben anderer im Dienst für Gott stützen. Das ist mir wichtig. Lasst uns mal darauf achten. Ich finde es so gut, Zecharia. Der sah, Usia braucht Hilfe im Glauben. Er hat es gesehen und gemacht und ihn gestärkt. Eine gute Perspektive, die wir uns mitnehmen können. Ich will einen Zecharia haben, der mich in meinem Glauben stützt. Ich habe Freunde, wo ich öfter hingehe und weiß, die stützen mich im Glauben. Ich brauche so einen Zecharia. Ältere Leute, die sind so gut, oder? Die mit Ruhe, Weisheit, Ermutigung, Ermahnung mir im Glauben eine Stütze sind. Ich will bitten, dass Gott mein Herz bewahrt, sich gegen ihn zu erheben. Ich will erkennen, dass Erfolg immer auch eine Gefahr ist, mein Herz zu erheben. Ich will ein Azaria sein und 80 weitere, die sich Dingen in den Weg stellen, wenn sie nicht gut sind. Ich bitte Gott, dass Gott auch bei mir einen Azaria und andere 80 Menschen ins Leben stellt, wenn ich Dinge falsch mache. Was für ein Segen ist das denn, wenn man Glaubensgeschwister hat, die vielleicht auch mal herkommen und sagen, stopp, Sebastian, nicht gut. Das machst du nicht gut. Das ist kein Angriff. Das ist ein Segen, solche Menschen im Leben zu haben. Und ich denke, es ist gut, ist man in einer Gemeinde, die einen großen Teil von dieser Aufgabe übernimmt. Ich will Lebensfügungen aus der Hand Gottes nehmen und darin die Fürsorge Gottes für meine Seele sehen. Ich will lernen, dass nicht nur Probleme da sind, dass oh, das ist schlecht, das, sondern vielleicht lässt Gott die Dinge ja so zu, bremst manch Weltliches aus, um mich geistlich weiterzubringen. Diese Perspektive möchte ich mitnehmen. Und ich wünsche mir, dass der Glaube, das Wertvollste, was ich habe, auf meine Kinder übergehen darf. Wie von Usia auf Jotham. Es ist doch etwas vom Schönsten, wenn wir sehen, dass dieser Glaube weitergeht auf unsere Kinder. Ich möchte euch als Eltern so ermuntern, einen großen Fokus drauf zu legen. In Liebe und Geduld und total gut, auf eine gute Art. Aber achtet doch am meisten drauf, dass eure Kinder auch Jesus Christus so lieb haben dürfen, wie ihr es tut. Lasst uns gemeinsam noch beten. Vater, ich danke dir für das Leben von Usia, dass du uns hier ja, so viel aufzeigst und zeigen möchtest. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du uns wirklich hilfst und uns bewahrst, dass das Leben uns so führt, dass unser Herz sich gegen dich erhebt. Ich bitte dich ganz bewusst um Lebensführungen für uns alle, die unsere Seele gesund halten und bei dir bewahren. Nimm du weg, wenn etwas unserem Glauben schadet. Und bring Dinge in unser Leben, die unseren Glauben fördern. Ich bitte dich so sehr, Vater, dass wir auch erkennen dürfen, wir stehen in einer größeren Linie. Hilf, dass wir nicht nur uns sehen, sondern auch sehen, wir sollen geistliche Vorbilder sein. Es geht um den Glauben unserer Kinder, dass wir diese Perspektive auch ganz neu wieder einnehmen dürfen. Bitte stell uns, wenn unser Glauben hinkt, Zecharias zur Seite. Bitte hilf, wenn wir auf Abwege geraten, wirklich dumme Dinge tun, dann stell uns ein Azaria und 80 Leute zur Seite, die uns bremsen, Herr Jesus. Wir sehen an dieser Geschichte, dass wir einander brauchen. Es heißt in deinem Wort, einer kommt leicht zu Fall, aber zwei können sich gegenseitig stützen und stärken. So bitte ich dich von ganzem Herzen, führe uns auf deinen Wegen, halt uns demütig und hilf uns, Herr, dass wir ein Leben führen können zu deiner Ehre. Du sollst gelobt und gepriesen werden. Das Ziel ist, dass unsere Seele mal heil bei dir im Himmel ankommen darf. Hab Dank, dass du dafür Sorge trägst, Vater. Amen.